herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Und heute mit dem Impuls der Woche. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute wieder zu einem neuen Impuls der Woche. Heute möchte ich mit euch über ein Buch sprechen, das ich letztens gelesen habe und das mir wieder einmal bewusst gemacht hat, wie weit wir uns trotz aller agilen Labels oft von dem entfernt haben, was Agilität ursprünglich eigentlich ausmacht. Es geht um das Buch Clean Agile von Robert C. Martin, auch bekannt als Onkel Bob. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn angeschrieben, ich wollte ihn hier für den Podcast gewinnen. Bisher habe ich leider keine Antwort erhalten und ich dachte mir jetzt, ich mache trotzdem einfach schon mal vorab einen Impuls. Falls er doch noch zusagt, wäre das natürlich genial, ihn in Original hier in diesem Podcast mal hören zu können. Für diejenigen unter euch, die Robert C. Martin nicht kennen, ich kenne ihn natürlich auch nicht persönlich, aber er ist einer der Pionieren. Er war damals in dem berühmten Skiresort mit dabei. Er ist einer derjenigen, die das Agile Manifest mitgeschrieben haben. Und deswegen kann ich dieses Buch nur gleich vorab schon mal jedem empfehlen, denn wer wissen möchte, wofür es eigentlich gedacht war, sollte zur Quelle zurückgehen, finde ich. Er beginnt mit einem ganz kraftvollen Bild, das viele aus dem Projektmanagement kennen, dem sogenannten Iron Cross. Ich kenne es unter dem normalen Projektmanagement-Dreieck. Er hat es jetzt noch um eine vierte Dimension erweitert. Und dieses Iron Cross besteht aus vier Dimensionen. Gut, schnell, günstig und fertig. Die Faustregel lautet, du kannst dir drei auswählen, die vierte bekommst du nicht. Und genau hier setzt Agilität eben an, sagt er. Sie gibt dem Management die Mittel, um pragmatisch zwischen diesen Dimensionen zu navigieren, und zwar datenbasiert. Agile Teams erzeugen Daten, damit das Management Unsicherheit managen kann. Ja, das ist schon mal eine wesentliche Erkenntnis, die ich großartig finde, dass er sie so klar deutlich herausgearbeitet hat. Agilität wurde erfunden, um die große Kluft zwischen Business- und Entwicklungsteams zu schließen. Agile Teams haben den Auftrag, Daten zu produzieren, sodass das Management Entscheidungen treffen kann. Ja, heute nehme ich es eher so wahr, dass Management keine Ahnung hat, was die Teams machen und die Teams nur auf das Management schimpfen. Da findet keine wirkliche Zusammenarbeit statt. Aber das war die ursprüngliche Idee. Und diese Daten, die eben erzeugt werden, die ermöglichen es, fundierte Entscheidungen zu treffen, statt auf Hoffnung oder auf Bauchgefühl zu setzen. Ein häufiger Reflex auf drohende Verzögerungen ist es, und das kennt, denke ich mal, jeder von euch, zusätzliche Leute ins Projekt zu holen. Ne? Auch hier, das mag der eine oder andere von euch kennen, kommt dann Brooks Law ins Spiel. Wer auf ein verspätetes Projekt noch neue Manpower draufsetzt, wird sozusagen nur noch später fertig. Und das liegt daran, dass der Onboarding-Aufwand jede potenzielle Produktivitätssteigerung auffrisst. Ja, es ist ein reines Glücksspiel und das geht meist verloren. Und ich glaube, viele von euch, die diesen Podcast hören, kennen diesen Effekt. Ein anderer sehr gängiger Reflex ist, dann sparen wir halt bei der Qualität. Weniger Tests, mehr Output ist dann die Devise. Aber das ist ein Trugschluss. Und Onkel Bob bringt es hier sehr präzise auf den Punkt. Es gibt nämlich kein Quick and Dirty, es gibt nur Dirty. Und das heißt langsam, auf lange Sicht. Schlechte Qualität verlangsamt die Systeme, macht sie fehleranfällig und zerstört jede Planbarkeit. Gute Software zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich leicht verändern lässt. Daher kommt auch der Name, Software. Ware natürlich für das Produkt, aber Soft, weil es flexibel und schnell anpassbar ist. Und das fand ich auch wirklich herrlich, wenn neue Anforderungen deine Architektur brechen, dann, ich habe frei übersetzt, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich, Sunshine, dann ist deine Architektur einfach scheiße. Ja, also ein guter Softwareentwickler sorgt dafür, dass ein System mit der Zeit stabiler und robuster wird, nicht brüchiger. Dazu gehört aber natürlich auch ein ganz bestimmtes Teamverständnis. Und Onkel Bob formuliert in dem Buch ganz klar, ich erwarte, dass Wissen geteilt wird, zum Beispiel mit Pair-Programming. Ich erwarte, dass Teammitglieder füreinander einspringen. Ich erwarte, dass jeder sicherstellt, dass auch für ihn jemand einspringen kann. Ich erwarte, dass auch ein Product Owner oder man selber als Entwickler Nein sagt, wenn das Management auf einen Abgrund zusteuert. Und ich erwarte, dass dein Wissen weitergegeben wird, denn du bist ein Entwickler, nicht nur Entwickler, sondern auch manchmal Lehrer. Und dann kommt er in eine Rubrik, die ich wirklich großartig finde, nämlich die Bill of Rights. Er sagt, dass genauso wie Entwickler Rechte und Pflichten haben, haben natürlich auch Kunden gewisse Rechte. Und er hat die sehr plakativ und sehr klar benannt in seinem Buch und die will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Kunden haben das Recht auf einen Gesamtplan. Was ist möglich? Bis wann und zu welchen Kosten? Dass Agilität keine Vorausplanung kennt, ist schlichtweg falsch, utopisch. Natürlich braucht es Businesspläne. Ja? Also das Business braucht Pläne, so rum. Aber keine Illusion. Und die Pläne, die Aufgabe von Entwicklern ist es dann, Pläne zu liefern, die die Unsicherheit abbilden und zeigen, wie man mit diesen Unsicherheiten umgeht. Man kann nicht einen festen Funktionsumfang zu einem festen Termin garantieren. Das geht nicht. Entweder ist der Umfang oder das Datum flexibel sein, ja, der weiche Faktor. Aber auch hier, es gibt meistens sehr, sehr gute Gründe, warum Datümer, das ist der richtige Plural, Fragezeichen, gewählt wurden vom Business. Ja. Oftmals hat man ja dann auch als Entwickler gar nicht den Einblick, warum dann welches Datum gesetzt wird. Das kann ja sein, dass irgendwelche Messeauftritte sind oder irgendwelche Versprechen gegenüber den Kunden gemacht wurden. Man weiß es nicht. Natürlich sollte mit den Entwicklern gesprochen werden. Ich will nur sagen, oftmals sind Deadlines begründet und deswegen ist dann im agilen Kontext der Scope flexibel. Und diese Weichheit muss sichtbar gemacht werden, etwa in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und hier kommt ja ein anderes Lieblingsthema von mir auf, nämlich Monte Carlo Simulation. Dazu habe ich ja aber auch schon eine extra Folge gedreht. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Das Ziel ist also ganz klar. Maximaler Wert pro Iteration. Ja, früher stand noch Commitment im Scrum Guide, heute steht nur noch Forecast drin. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, aber es geht schon ein Stück weit um ein Lieferversprechen. Ja, die Kundinnen priorisieren die Stories mit der höchsten ROI, also Return on Investment. Und der Fortschritt zeigt sich dann im laufenden, gut getesteten System durch wiederholbare, automatisierbare Tests, die vom Business spezifiziert wurden. Außerdem haben Kunden ein Recht darauf, ihre Meinung zu ändern. Sie können Prioritäten und Anforderungen ändern. Und das muss möglich sein, ohne gleich einen Riesenpreis dafür zu bezahlen. Das ist der Sinn von Software. Nochmal, sie soll veränderbar bleiben. Ein weiterer Punkt. Kunden haben aber kein Recht darauf, auf einen Plan zu beharren, wenn dieser sich als unrealistisch herausstellt. Sie haben aber das Recht, informiert zu werden, sobald ein Termin gefährdet ist. Damit sie den Umfang dementsprechend anpassen können. Und sie haben auch das Recht, jederzeit auszusteigen und trotzdem ein funktionierendes, getestetes System zu erhalten, dem bisher investierten Budget entspricht. Natürlich haben auch Entwickler ihre Rechte. Sie dürfen wissen, was gebraucht wird, mit klarer Priorität. Das ist die Aufforderung oder die Anforderung des Businesses, diese Prioritäten sichtbar und klar zu machen. Sie haben den Anspruch auf hohe Qualität und zwar jederzeit. Keiner sagt ihnen, wie sie ihre Arbeit zu erledigen haben. Das ist der Anspruch der Entwickler, den sie an sich selbst haben können. Qualitativ hochwertigen Code zu produzieren. Sie haben außerdem das Recht, um Hilfe zu bitten und diese auch zu erhalten. Sie sollen die Arbeit annehmen, aber nicht zugewiesen bekommen. Schätzungen machen sie selbst und die passen sie bei Bedarf auch an. Ein entscheidender Punkt, den viele Organisationen auch aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren vergessen, ist, dass der Sinn und Zweck, agil zu arbeiten, ist es, dass kontinuierlich ein releasefähiges, technisch akzeptables, für die Produktion fertiges Produkt dasteht. Die Deployment-Entscheidung ist dann rein geschäftliche, also eine Entscheidung, die das Business fällt. Aber im Idealfall habe ich nach jeder Iteration im Sprint ein releasefähiges Produkt. Ob dann deployed wird, ist wie gesagt eine andere Entscheidung. Auch Akzeptanztests sind ein sehr zentrales Thema, auf den Onkel Bob mehrfach eingeht. Das Business, etwa wie Business-Analysten, formulieren die gewünschten Verhaltensweisen. Ja? Da gibt es gute und allseits bekannte Vorgehen, wie Given, When, Then zum Beispiel. Aber die Entwickler automatisieren diese Anforderungen dann. Ja? Q&A kümmert sich nicht nur um die Tests am Ende, sondern Testing ist ein integraler Bestandteil des agilen Arbeitens. Ja? Er sagt, Pair-Programming, Test-Driven Development sind alles Techniken, die im gleichen Atemzug mit Agilität genannt werden müssen. Die gehen Hand in Hand. Und um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, auf die Erfahrung, die ich auch in vielen Unternehmen die letzten Jahre gemacht habe, dass bei diesen agilen Transformationen ein ganz wesentlicher Punkt fehlt. Der Fokus auf die technische Exzellenz. Prozesse alleine genügen nicht. Niemand bringt auch den Entwicklern die entscheidenden Skills bei. Pairing, Git, Testing, CI, CD, Refactoring, ist das Business oder das Unternehmen überhaupt auf einer technischen Ebene so weit, um all diese Praktiken durchführen zu können? Wer mehrmals täglich ausliefern will, braucht nicht nur neue Prozesse, sondern auch neue Fähigkeiten. Und viele Coaches, die sich so nennen, haben diese technischen Kompetenzen gar nicht und werden deshalb auch eher als weitere Management-Ebene wahrgenommen, als wirklich hilfreich für das Team. Agilität ist nicht Chaos, Agilität ist nicht Beliebigkeit, ganz im Gegenteil. Agilität erfordert ein hohes Maß an Disziplin und an strategischem Denken. Und ich finde es gut, dass er auch in seinem Buch dafür plädiert, dass Agile Coaches genau das vermitteln müssen. Sie müssen mitentwickeln, sie müssen Designprinzipien mitdiskutieren, sie müssen Tests mitgestalten, sie müssen gemeinsam mit dem Team an Continuous Integration arbeiten. Wer kann das schon heute von diesen ganzen Coaches? Also, long story short. Ein sehr, sehr wichtiges Buch. Und in diesen ganzen wirklich mittlerweile sehr nervigen Diskussionen, ob Agile tot ist oder nicht, lohnt es sich meiner Meinung nach eben zur Quelle zurückzugehen und von den Leuten zu lernen, die es tatsächlich erfunden haben. Und Onkel Bob ist eben so jemand. Und für mich ist eine sehr wesentliche Erkenntnis auch dabei rausgekommen, dass eben viel zu viel mit Agilität heutzutage assoziiert wird, dass viel zu viel dysfunktionale Rollen in diesem ganzen agilen Kontext unterwegs sind. Und es hat mich auch zu der Konsequenz gebracht, dass ich zumindest als externer Berater, Dienstleister, wie auch immer, nicht mehr so leichtfertig oder vielleicht auch sogar überhaupt nicht mehr eine Scrum Master Rolle in einem Team annehmen werde. Und ich erlaube mir jetzt hier zum Abschluss, auch wenn wir schon bei fast 11 Minuten sind, einen Teil aus diesem Buch noch zu zitieren. Denn in Kapitel 6.4 auf Seite 140 fragt er oder leitet er auch ein mit: Benötigt ein agiles Team einen Coach? Und die kurze Antwort lautet nein. Die längere Antwort lautet manchmal. Er sagt natürlich, in einem neuen Team macht es Sinn, dass Wissen vermittelt wird, damit das Team erstmal weiß, worum es eigentlich geht. Aber er betont dann auch, dass Coaches eben im Allgemeinen keine Ausbilder sind. Ja? Sie sind Teammitglieder, deren Aufgabe es ist, die Vorgehensweisen innerhalb des Teams zu beschützen. Der Coach ist sozusagen ein gutes Gewissen oder das gute Gewissen des Teams und erinnert die Teammitglieder stets an die Versprechen, die sie sich selbst gegeben haben. Und weiter schreibt er dann, und das ist eben der interessante Teil: Die Rolle des Coaches wird typischerweise der Reihe nach von verschiedenen Teammitgliedern gemäß eines zwanglosen Plans oder nach Bedarf übernommen. Ein erfahrenes Team, das zuverlässig arbeitet, benötigt keinen Coach. Steht ein Team jedoch in irgendeiner Form unter Stress, beispielsweise wegen Zeitdruck, aus geschäftlichen oder persönlichen Gründen, kann es sinnvoll sein, jemanden zu bitten, die Rolle vorübergehend zu übernehmen. Der Coach ist kein Manager, er ist nicht für das Budget oder den Zeitplan verantwortlich, und so weiter und so fort. Ich glaube, das kennt ihr alles zu Genüge. Die Rolle des Coaches ist strikt auf das Team eingeschränkt. Managern und Kunden ist nicht bekannt, wer der Coach ist oder ob es aktuell überhaupt einen Coach gibt. Das ist ja wohl mal eine Aussage und widerspricht eigentlich der komplett gängigen Praxis, wie wir sie draußen oder wie ich sie zumindest da draußen beobachten kann. Also ein Plädoyer für mehr Teamnähe, für eine Rolle, die aus dem Team heraus geboren wird, die einen extremen Fokus auf die Technik hat und die Organisation auch dabei unterstützt, diese technische Exzellenz in einem Team zu fördern. Und eine letzte Bemerkung, worauf er eben auch sehr, sehr stark eingeht: Er ignoriert nicht oder er möchte gar nicht anzweifeln, dass es auch sinnvolle Transformationsvorhaben gibt. Er hat noch keine erfolgreiche Transformation da draußen beobachtet, vor allen Dingen nicht unter dem Vorwand einer agilen Transformation, Klammer auf, was auch immer das sein soll, Klammer zu. Denn er sagt, Agilität ist für kleine Teams, für kleine Projekte gedacht. Daher kommt das. Speziell sogar in der Softwareentwicklung. All dieses aufgeplusterte Zeug, was wir da drumherum erfunden haben, ist nicht das, was im Kern agil gedacht hat. Für Großprojekte gibt es eine Haufen Lösungen, die bereits schon seit Jahren großartig funktionieren. Und an irgendeiner Stelle, und das merkt der eine oder andere von euch sicherlich auch, kommt man immer dahin, dass auch ganz klassisches hierarchisches Projektmanagement nötig wird, weil es nicht überall in einem Unternehmen agil zugehen kann. So, jetzt habe ich aber mehr als genug geredet. Ich empfehle dir, dieses Buch zu kaufen und es zu lesen. Ich habe sehr viel daraus gezogen und fand es sehr, sehr erhellend. Und ich hoffe, dass du auch aus diesem Impuls etwas für dich mitgenommen hast. Ich freue mich auf angeregte Diskussionen. Schreib mir gerne, wenn du eine ganz andere Meinung hast. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und bis dahin alles Gute, dein David.